Und dann kommt jetzt Nivea-Döschen mit Asche an. Dann werde ich natürlich aus einem Teil davon einen Diamanten machen, den ich mir in meine Rolex, die du mir vererben wirst, dann reinsetzen werde, um immer an dich zu denken, wenn ich auf die Rolex gucke. Aber den anderen Teil, mir immer so eine schöne Leine auf den Tisch zu machen und in Ehre auf dich, einfach dich, also meine Baklava war immer bei mir zu haben, in meiner Nasenschleimhaut, finde ich einen schönen Gedanken, wirklich.
Du kleine Bastard, Alter.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava, euer Verwöhnt-Podcast fürs Ohr, fürs Herz und die Hose. Ich begrüße den König der guten Laune, den Grüßi-Türken, Özcan Kosa. Wie geht es dir?
Guten Morgen, Bastilein. Ich sitze hier im wunderschönen Savoy Hotel in Köln, hab mein Chiasamen-Müsli in der Hand und spreche mit dem schönsten, allerschönsten Lehrerkind von ganz Eigelstein. Wie soll es mir gehen?
Das ist aber wirklich, das tut mir gut, dass du das sagst. Das ist einfach die Art von Bestätigung, die ich mir wünsche. Ist eigentlich, bist du so oft im Savoy Hotel, dass sie jetzt schon ein eigenes Zimmer nach dir benennen? Die Cosa Suite oder so? Wo alles so klein ist, mit so kleinen Tassen und kleinen Stühlen und so einem kleinen Bett, so einem Kinderbett von Fisher Price?
Nee, ich habe, bei mir läuft ja, Basti, ich habe ganzes Stockwerk. Miete ich immer an.
Ja, die verarschen dich nur, das ist kein ganzes Stockwerk, das ist ein Schuhkarton, wo sie eine Tür dran gemalt haben.
Ach so, Mordok, ich habe immer gedacht, das ganze Stockwerk.
Du hast dich immer gewundert, warum der Zimmerservice nicht kommt. Ja, das ist natürlich blöd, weil die kommen nicht durch die Tür, das ist ärgerlich. Die müssen das immer durch so ein Loch schmeißen. Das ist ja Wahnsinn, so viel Zeit, wie du im Savoy Hotel verbringst. Ich glaube, die ist wirklich, eines Tages wird so eine Plakette angebracht, so weißt du, wie beim Goethehaus. Oder hier in Köln gibt es das Heinrich-Böll-Haus, wo Heinrich Böll geboren wurde. Und dann wird es das Cosa-Haus geben, die Cosa-Etage im Savoy-Hotel. Überall mit Wichsflecken an den Wänden. Es sieht aus wie so, wenn du UV-Licht dran hältst, wird es aussehen wie ein Jackson-Pollock-Painting. Einfach ein schöner Gedanke. Und dann mit so einem Tisch und so einem Stuhl und so, der nie wieder angefasst werden darf. Und nur du, der für immer für dich reserviert bleibt.
Ja, Basti, im Gegensatz zu dir habe ich eine Beziehung.
Ja, ja.
Weißt du, ich muss nicht Schlacker machen.
Wie nennst du denn die rechte Hand?
Die heißt Basti. Nee, die heißt Basti am Bielendorf. Meine linke Hand heißt Basti, meine rechte Hand heißt Bielendorfer.
Die linke Hand richtet nach Krankenhaus, die rechte nach Friedhof, ne?
Wenn ich mir einen runterhole, dann heißt das Bratwurst im Backler.
Oh mein Gott.
Die kleine. Du hast damit angefangen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist absolut richtig.
Aber ich bin wirklich, ich habe jetzt mal nachgezählt. Sorry, ich hab heute Morgen verpennt.
Du isst noch, oder?
Mhm.
Du isst im Podcast?
Ja, glaubst du, die Menschen, die uns hören, essen nicht nebenher?
Naja, aber die hören wir ja nicht essen. Also, weißt du, es gibt viele zu Hause, denen das richtig eklig wird, wenn sie anderen beim Essen zuhören müssen. Und deswegen mache ich das aus Respekt.
Sag mal ruhig,
ich habe das am Anfang vom Podcast immer gemacht.
Ich
habe
hier so
ganze Forellenfilets habe ich runtergeschluckt wie eine Robbe. Aber in letzter Zeit habe ich gedacht, nein, ich liebe mein Publikum. Ich bin weitestgehend der Peter Alexander, der Podcast. Ich kann das nicht mehr machen. Und dann habe ich nicht mehr gegessen im Podcast. Einfach aus Respekt vor den Menschen, die ich so liebe, die mein Leben erst zu dem machen, was es ist.
Mhm.
Ein Traum.
Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, Basti. Du hast eine Distanz zum Publikum und ich sehe mich als Teil unserer Community. Weißt du? Und wir teilen... Genauso wie du mit deinen Freunden die Geschlechtskrankheiten teilst, teile ich mit unserer Community diese intimen Momente.
Wie du dir ein Büchermüsli in deine dicke Nase schiebst, das ist wirklich ein schöner Moment.
Ich liebe das. Das ist übrigens Chiasamen-Müsli, der beste, den es gibt.
Erinnert dich an Sperma, ne? Deswegen magst du das so gerne. Chiasamen ist so eine der Sachen, weißt du, wo meine Oma gesagt hätte, kannst du Vögel mit füttern? Das ist wirklich, Chiasamen erschließt sich mir wirklich nicht. Das schmeckt, also ich sag, das wird überraschend für dich sein, aber im Gegensatz zu dir hatte ich ja noch nie, sagen wir mal, den sogenannten.
Guck mal, wie du dich jetzt versuchst rauszureden. Das schmeckt nach Sperma. Basti, wie du einfach versuchst, dich jetzt so richtig billig rauszureden.
Also
aber
ich
jeder weiß.
Ich hatte noch nie den
Lunden. Was bei dir abgeht.
Ich hatte noch nie den Lundenäuft im Mund, aber ich bin natürlich sicher.
Ja, natürlich.
Dass du.
Natürlich, Basti.
Wenn du dich
ich kenne dich schon mit deinen Lehrerkind-Freunden, Alter, wo ihr als ihr so 17, 18 wart und immer noch keine Frau im Start hat, und so, hey Jungs, ich habe eine ganz tolle Lösung, was denn? Hey, wir brauchen doch gar keine Frauen, wir können uns doch alle gegenseitig einlutschen. Und alle so, hey, super, komm, wir machen unsere LAN-Netzwerke aus und fangen jetzt an, das selber zu machen. Wow, Basti, komm, du ziehst eine Perücke an und sagst, guten Morgen, liebe Kinder, ihr müsst jetzt aber alle ruhig sein. Und dann machen wir das, das ist euer Ablauf gewesen.
Das war absolut okay. Ein Ablauf, das ist, also das... Wir haben das Routerkabel ganz woanders eingeführt. Das ist absolut richtig.
Natürlich, ja, aber jetzt erzähl mal. Was ist daran jetzt so ekelhaft?
Was? Spermaschlucken?
Nee, Chiasamen.
Achso.
Guck mal, du bist komplett auf einem anderen Film, Basti, gerade.
Ja, ich bin. Nee, also ich verstehe Chiasamen. Ja. Es gibt halt ein paar Gerichte, die verstehe ich nicht. Chiasamen ist einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was genau man davon essen soll, weißt du? Weiß nicht genau. Was soll ich davon genau essen? Das ist wie Maracuja, das Innere von Maracuja, aber ohne Geschmack. Dieser ganze, es gibt ja diesen Superfood-Hype, das ist Superfood. Und dann kam irgendwann mal raus, dass Superfood ziemlich gequillte Scheiße ist. Also, dass Superfood nicht funktioniert. Es gibt ein paar Sachen, die nachweislich zum Beispiel irgendwie Antioxidantien haben und freie Radikale zerstören. Ich glaube, Kurkuma soll ganz gut sein, Ingwer und so. Aber viele dieser Sachen, so irgendwie Cranberry und wie heißt das nochmal, diese anderen Goji-Beeren und so, das ist was für Christianes, die sich mal New York fühlen wollen, weißt du?
Und ja, aber ich glaube, jetzt, du redest den Menschen hinterher, die das von Anfang an gesagt haben. Du hast selber wahrscheinlich das vielleicht einmal probiert oder so, aber so voreingenommen. Aber ich glaube nicht, dass du selber weißt, wie das ist, wenn man das täglich isst und welche Wirkung das hat. Und hast irgendwo, weil irgendjemand mal gesagt hat, ah, Chiasamen ist nur was für Ökos.
Nee, ich bin ja durchaus so ein Nahrungsergänzungstyp. Ne? Also ich nehme jeden Tag 6 verschiedene Tabletten zu meiner Nahrungsergänzung.
Ja, das merkt man, deswegen bist du auch schon 7-mal krank gewesen in diesem Jahr, Alter. Basti labert mich die ganze Zeit voll. Also du musst wirklich weniger spielen, du bist, deine Tour, das ist alles zu viel. Hör auf zu rauchen, das ist wirklich so. Mach das ist nicht gut für deine Gesundheit. Oder Morok. Seit Anfang des Jahres warst du, glaube ich, 12-mal krank. Du hast dieses Jahr, glaube ich, schon 6-mal Antibiotika genommen, 3-mal wegen Mückenstichen, 2-mal, weil du hässlich bist
und weil du empfindlich erkältet gegen Infektionen bin von Natur aus. Deswegen nehme ich ja diese wundervollen Aufbauprodukte, die mir helfen dabei.
Okay, welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du?
Also ich nehme zum Beispiel schwarzen Knoblauch als Kapseln. Wow. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist fürs Kardiovaskuläre. Sagen wir mal so, das letzte Mal, dass ich einen Bluttest hatte, hat meine Kardiologin neben meine Blutwerte das Wort nice geschrieben, weil ich wirklich gar keine Mängel hatte, weil alles exzellent ist, weil alles perfekt im Normbereich ist. Und schwarzer Knoblauch wird nachgesagt, die Entwicklung von Krebs zu verhindern. Dann nehme ich alle 3 Tage Kurkuma, natürlich, sehr gut. Ich trinke sehr viel Ingwer. Ich nehme Vitamin C, ich nehme Vitamin D-Tropfen, weil wir ja hier im europäischen Raum nicht genug Sonne abkriegen. Ist übrigens wirklich ein guter Tipp für alle, die schnell am Steuer müde werden. Lasst mal euren Vitamin D-Mangel messen. Weil ich hatte immer das Problem, dass ich am Steuer weggepennt bin, was ja nachweislich ungesund ist, wenn man so mit dem Gesicht in eine 400 Jahre alte Eiche reinfährt. Und dann habe ich festgestellt, dass ich Vitamin D-Mangel hatte, ne, weil im Keller, in dem ich wohne, gibt's halt wenig Sonnenschein. Und dementsprechend habe ich dann Vitamin D supplementiert und seitdem kann ich faktisch, ich bin wie ein rumänischer LKW-Fahrer, ich kann durchziehen. Ich kann theoretisch von Tiflis bis nach Bogotá fahre ich durch. Das ist Wahnsinn, man merkt es gar nicht. Also ich penne zum Beispiel nicht mehr ein, ist super gut.
Ja, aber das ist, also guck mal, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auf jeden Fall ein großes Blutbild macht und erstmal checken lässt, vielleicht nicht nur ein großes, sondern auch ein Vitamin-Blutbild, wo auch die ganzen Spondylenden Mineralstoffe aufgezeigt werden. Das kostet halt extra, aber das ist schon mal gut, damit man den Status quo sieht. Aber
an sich, das ist ein Skandal, dass Krankenkassen das nicht machen, weißt du? Von Natur
ja,
aus.
Ja. Also Krankenkassen zahlen, du hast, ja, man muss halt unterscheiden, Basti. Guck mal, es gibt halt Leute, die das zu oft in Anspruch nehmen auch. Weißt du, manche Leute übertreiben halt. Manche Leute gehen 10-mal zum Arzt.
Ja gut, dann kannst du ja sagen, du nimmst zum Beispiel einen Bluttest alle 2 Jahre auf deine Kappe. Fertig.
Ja, aber die Blutwerte können sich ja innerhalb kürzester Zeit radikal ändern. Und
Ich verstehe, dass du als Gesicht der Technikerkrankenkasse natürlich dafür bist, dass man das nicht macht. Ich kann dir mal ganz einfach sagen, wie Krankenkassen entscheiden. Das ist ähnlich wie, ich habe ja diese Show über Hodenkrebs gemacht und Hodenkrebs tritt bei jungen Männern zwischen 20 und 35 am häufigsten auf. Ab wann zahlen Krankenkassen im Durchschnitt die Vorsorge? Ab 40, wo Hodenkrebs deutlich geringer ausgeprägt ist. Warum? Weil zwischen, sagen wir mal, es gibt in Deutschland, ich weiß, ich kann es nur schätzen, 5 Millionen Männer, die zwischen 20 und 35 Jahren alt sind, okay? Mhm. Vielleicht sogar 10 Millionen, keine Ahnung, 5 Millionen sagen wir jetzt mal. Und diese 5 Millionen Männer machen die Hodenkrebsvorsorge, die kostet 35 Euro oder so. Sag ich jetzt mal im Schnitt, mal 5 Millionen, kannst du ja mal ausrechnen, ist viel. 175 Millionen Euro Vorsorgekosten, nur für den Hodenkrebs. Und dann geht die Krankenkasse hin und sagt, ja 175 Millionen dafür, dass Leute keinen Hodenkrebs mehr bekommen, da zahlen wir doch lieber die 8000 Chemotherapien, die kosten uns dann vielleicht 10 Millionen von den Leuten, die dann Hodenkrebs bekommen. Und genau so funktionieren Krankenkassen.
Okay, ich habe jetzt gerade mal nachgelesen. Im Durchschnitt gehen nur 30% der Männer im Alter von 35 und älter regelmäßig zum Gesundheitsuntersuchungen.
Richtig, ja, ja.
Ja, aber, obwohl es gezahlt wird. Ja, obwohl es gezahlt wird.
Ja, das ist ja nochmal eine andere Frage. Das ist ja nochmal was anderes. Da geht es ja jetzt darum, gehen Männer grundsätzlich zur Vorsorge.
Und es wird gezahlt, wenn du eine Historie hast. Also sprich, wenn du in der Familie schon mal Krebs hattest, dann wird diese Vorsorge gezahlt, auch wenn du jünger bist.
Ja, weil das deine Chance erhöht. Aber trotzdem ist es so, dass ab einem gewissen Alter, also zum Beispiel 35 Jahren, die Quote bei beispielsweise Hodenkrebs runtergeht und die Krankenkassen zahlen das aus genau einem Grund nicht. Genau dieser Rechnung, die ich dir gerade erklärt habe. Das.
Ja, aber da musst du auch unterscheiden zwischen den Menschen, die privat versichert sind und den Menschen, die krankenversichert sind, wer von denen erkrankt. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Statistik. Ich nehme dir nicht in Schutz. Ich finde es natürlich blöd und natürlich sollten die für alles zahlen. Aber weißt du, wenn du überlegst,
nicht für alles
viele
zahlen.
Leute, ja, aber viele Leute erwarten immer, dass alles gezahlt wird, alles. Weißt du, auch jetzt gerade, wir haben ja über diese Supplements geredet, über Vitamine, Mineralstoffe etc. Und gut, dann hast du deinen Test, dann weißt du, dass du zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hast. Ja gut, wo holst du jetzt dein Vitamin D? Was für ein Vitamin holst du denn? Nimmst du es regelmäßig ein? Also damit dein Vitamin-D-Spiegel besser wird, das dauert erstmal eine Zeit, Bruder. Ist jetzt nicht so, dass du 2 Tage die Tabletten nimmst und dann sagst, juppie, yay, yay. Und wenn du es aber wieder vernachlässigst, dann sackt er halt wieder ab. Und ein Vitamin-D-Mangel
ist ja nicht der Auftrag der Krankenkasse, der das Säffchen in den Arsch zu schieben. Aber es ist eine Frage, was ist eine notwendige Behandlung, was ist eine notwendige Vorsorge, besonders Vorsorge. Zum Beispiel, allein das ist ein Skandal, finde ich, dass das nicht besprochen wird. Meine Frau war mal beim Frauenarzt, bei einem neuen Frauenarzt, und dann hat er der eine Broschüre gegeben, wie sie selber ihre Brüste abfühlen kann. Weil er das nicht mehr als Kassenleistung macht. Das sind 2 Handgriffe für einen Gynäkologen. Ne, einmal an die Brust zu fassen und zu schauen, ist da eine Verdickung, ist da irgendwas. Ja, jetzt kann man sagen, ja, 2 Handgriffe mal 1 Million sind 500 Tage Arbeit. Aber dann gehst du halt lieber zu einem Arzt, der sagt, hören Sie zu, mir ist einfach wichtiger, dass Sie als meine Patientin keinen Knubbel in der Brust bekommen, den Sie vielleicht selber nicht entdeckt hätten. Und ich mache das jetzt, das kostet mich 30 Sekunden, anstatt dass ich Ihnen ein Blatt mitgebe, weil die Krankenkasse das nicht mehr bezahlt. Eine wirklich wichtige Vorsorge gegen Brustkrebs, weil Brustkrebs gehört zu den Dingen, die, wenn die früh entdeckt werden, behandelbar sind. Und wenn sie spät entdeckt werden, halt nicht mehr. Und das in Erwartungshaltung zu stellen vom Kunden selbst, also vom Patienten selbst, sich irgendwie abzufühlen und das interpretieren zu können, dafür haben wir doch Ärzte. Es geht nicht darum, dass jemand seine Darmspiegelung zu Hause alleine macht. Aber Vorsorge wird in vielen Fällen bei Dingen, ja klar, wenn du in deiner Familie, weiß ich nicht, 3 Brustkrebsfälle hattest oder deine Mutter und deine Oma an Brustkrebs gestorben sind, dann geht man davon aus, okay, die Gefahr ist erhöht und dann werden Sachen bezahlt. Aber wo wäre das Problem, dass zum Beispiel Kassenleistungen werden immer weniger, die werden ja nicht mehr.
Da, Aber ich sag dir ganz kurz, es ist doch viel besser, wenn eine Frau selber tastet und das lernt und auch weiß, oh, jetzt habe ich da was ertastet.
Wie lernt sie das denn?
Ja, aber wie oft geht denn eine Frau, ja, Moruk, also
Denkst du, der Arzt sagt dann so, hier, das ist gut?
Nee, aber die Mädels, die ich kenne, also ich meine, von der Zahnarzthelferschule, da war das auch damals ein Thema. Und die haben sich auch immer wieder abgetastet. Und das war auch ein Thema. Ist doch besser, wenn du gehst ja alle sechs Monate zum Frauenarzt.
Genau.
Okay?
Ja, kommt drauf
und,
an, ja.
Ja, okay, du gehst zum Frauenarzt und nehmen wir an, ein Monat später findet halt die Mutation statt in deinem Körper und es bilden sich Krebszellen. Und jetzt wartest du halt noch 5 Monate, anstatt jedes Mal, wenn du unter der Dusche bist, einfach mal kurz abzutasten und es zu lernen. Das ist doch ja, was Gutes, damit ja, du es selber lernst, weißt
ja,
du?
Also ich kann dir aber garantieren, es geht hier nicht um selber lernen, es geht auch nicht darum, dass Leute selbstständig werden in ihrer Untersuchung. Es geht einfach darum, Kosten zu sparen, darum geht's, weil das auch wieder eine Rechnung ist. Wir bezahlen 100 Millionen Mal das Brustabtasten, lieber nicht, da zahlen wir doch lieber die Brustkrebsfälle. Krankenkassen sind nicht dein Freund und das ist, nee, also da bin ich absolut nicht deiner Meinung. Natürlich ist es gut, wenn Frauen sich selber abtasten können, natürlich ist es gut, wenn Männer sich selber abtasten können, aber wir sind alle keine Mediziner. Und ich finde das so ganz... wichtige Vorsorgemaßnahmen, wie zum Beispiel die Brust abtasten, da darf es gar keine Diskussion darüber geben, ob ein Arzt das übernimmt. Ich finde auch zum Beispiel, dass, wie nennt man das nochmal, Mittel zur Menstruationsvorsorge oder Behandlung, also Binden und OPs müssten frei sein. Das müsste, in anderen Ländern wird das frei zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht mehr wo, Frankreich oder so, oder Dänemark, weil Frauen kommen ja nicht drum herum. Also du bekommst deine Periode, du kannst nichts dafür, das ist dein natürlicher Zyklus. Und dann müsste der Staat eigentlich dafür sorgen, dass du dir da noch nicht noch Kosten entstehen.
Ja, da bin ich aber voll dafür, natürlich. Da bin ich voll dafür. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also wir schweifen jetzt ab, wir sind von Vitamin D über Krebsvorsorge jetzt auf einmal bei Tampons gelandet. Das alles hat eigentlich miteinander nichts zu tun. Weil das eine ist die Selbstvorsorge, also des Menschen, selbst auch in ihre Gesundheit einzahlen oder auch bereit sind, ein Vitamin ihren Vitaminmangel aufzudecken. Und da geht's auch darum, wie ernährst du dich? Was für einen Lebensstandard hast du? Ich glaube, wenn jemand in einer Fabrik arbeitet oder, keine Ahnung, einen harten körperlichen Job hat, der ist so, Alter, scheiß auf Vitamin D, Mann, ich will schlafen. Weißt du, also das gibt's halt auch.
Ja, das ist auch okay, aber also Vitamin D-Mangel, okay, also ich erwarte nicht von Krankenkassen, dass sie irgendwie bundesweit Vitamintests machen bei Menschen und dass man natürlich auch eine gewisse Selbstverantwortung hat für medizinische Dinge, also wenn du dich nicht gut fühlst, geh zum Arzt, lass es testen, aber es darf keine Frage, also wenn du dich nicht gut fühlst und der Arzt sagt, könnte Vitamin D-Mangel sein und dann sagt er aber auch, ja, wir können das testen, aber es kostet dir 100 Euro, dann sagen halt viele Leute, wo die Kohle knapp ist, nee, das teste ich jetzt nicht, weil ich kann es mir einfach nicht leisten. Und das, finde ich, ist durchaus ein Problem von Krankenkassen. Das ist durchaus ein Problem vom Gesundheitssystem. Eigentlich muss jeder den gleichen Zugang zu Vorsorge haben. Und das Gleiche gilt jetzt zum Beispiel auch bei Brustkrebsvorsorge. Also das ist einfach zu wichtig, um es Menschen, die nicht gelernt sind, komplett alleine zu überlassen. Die dann sagen,
aber,
ja.
Aber keiner lässt ja den anderen alleine, Basti. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn du zum Frauenarzt gehst, also ich weiß von meiner Frau, die wird jedes halbe Jahr super untersucht. Also da ist es nicht so, dass man
Meine Frau ist dann auch zu einem anderen Arzt gegangen, weißt du? Die ist dann einfach zu einem anderen Arzt gegangen, der gesagt hat, ey, ist mir wichtiger, dass Sie als meine Patientin gesund sind, als dass Sie eben krank werden. Und dementsprechend mache ich das, obwohl die Krankenkasse mir das nicht bezahlt, weiter.
Okay, aber ist sie gesetzlich versichert?
Die war gesetzlich versichert, ja.
Okay, und das zahlt die gesetzliche Krankenkasse nicht?
Nein.
Nie?
Ich weiß nicht, inwieweit nie, aber jedenfalls nicht als klassisch. Also das Abtasten wird nicht mehr übernommen. In diesem Fall hat der Arzt gesagt, hat ihr eine Broschüre mitgegeben, in der aufgeführt war, wie man sich selber abtastet, und hat sie nach Hause geschickt. Wenn sie jetzt gekommen wäre und gesagt hätte, Herr Doktor, ich habe da einen Knubbel, dann hätte er es sicherlich untersucht. Aber es geht ja einfach darum, die Sicherheit zu haben, dass der Arzt das gefühlt hat, dass der Arzt geguckt hat. Ja, und du, natürlich hast du eine Eigenverantwortung. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Beispiel, ne? Also ich fasse mir jetzt an den Sack und ich spüre, ui, da ist aber irgendwas drin, was da nicht reingehört. Dann gehe ich natürlich zum Arzt. Es ist jetzt nicht, dass mein Arzt hier jede Woche vorbeikommen muss und mir an die Eier fassen muss, damit ich nicht die Eigenverantwortung habe. Aber ich finde solche ganz grundsätzlichen Gesundheitsleistungen, wie zum Beispiel die Brust abfüllen bei Frauen, die nur mal eine hohe, also die Gefahr für Brustkrebs ist ja keine unrealistische Gefahr, das finde ich einfach scheiße. Und das liegt daran, dass Krankenkassen Geld einsparen. So simpel ist es. Und jedes Jahr lesen wir über Milliarden Überschüsse, die die Krankenkassen machen. Trotzdem werden die Beiträge höher und die Leistungen geringer.
Also wenn das gar nicht gezahlt wird, ist es überhaupt nicht cool. Das ist dann überhaupt nicht cool. Ich habe gedacht, das ist jetzt so ein Einzelfall, dass die es einmal macht, aber nicht jedes Mal macht. Dann ist das überhaupt nicht cool. Da gebe ich dir aber recht.
Ja, und... Ja. Da gehe ich dann lieber zu einem Arzt, der den Extrameter geht und sagt, ey, ich gucke mir das an, auch wenn ich dafür jetzt nicht die 20 Euro Vorsorgegebühr bekomme. So, und das, Gesundheit darf keine Frage des Einkommens sein. Gesundheit darf keine Frage deiner sozialen Stellung sein. Das haben wir in genug Ländern der Welt. Also in den USA sitzt du halt ohne Geld tot in der Notaufnahme. Du sitzt in der Notaufnahme und wenn du kein Geld dabei hast, dann lassen die dich da sitzen, bis du tot bist. Und das ist einfach absolut fürchterlich.
Das geht nicht. Also, da stimme ich dir zu. Also, wenn das wirklich, also so das normale Abtasten nicht im übernommen wird von der Kasse, dann ist das eigentlich ein Skandal sogar. Das ist überhaupt nicht cool, Alter. Also, ich habe, natürlich haben die Richtlinien, aber das wird doch gesetzlich vorgegeben, Basti. Weißt du,
das ist halt auch. Was hast du gesetzlich vorgegeben? Die Krankenkassen gucken in deinen Tarif, da steht drin, was bezahlt wird und was nicht bezahlt wird. Und wenn du einen teureren Tarif hast, zum Beispiel jetzt bei einer privaten Krankenkasse, dann werden Sachen übernommen, Zahlenzusatz.
Ja, aber das wird ja gesetzlich, es wird ja von der Politik vorgeschrieben.
Alter, die zahlen dir keine Brille. Die zahlen dir keine Brille, zum Beispiel bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Eine Brille. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist eine der grundsätzlichsten Dinge, die du im Leben hast, sehen.
Hä? Und du aber hast, warte, meine Brille wurde gezahlt.
In vielen Fällen, zum Beispiel bei meiner Ex-Freundin, wurde die Brille nicht bezahlt von der Krankenkasse. Es war jetzt kein besonderes Modell, es war keine Brille, wird nicht übernommen. Und dann denkst du so, ey, Alter, es ist eine Brille. Das trägt keiner, weil er Bock drauf hat. So, weißt du, niemand sagt so, ach ja, gut, es gibt Menschen vielleicht, es gibt ja Leute, die Brillen ohne Brillengläser tragen. Erzähl ich dir gleich auch noch was zu. Wo ich immer so denke, okay, das ist wirklich ein bisschen seltsam, aber kann ja jeder machen, wie er will, wenn man es als Accessoire tragen will. Aber grundsätzlich, viele Krankenkassen zahlen keine Brillen. Und ich meine jetzt nicht, aber ich will die von, keine Ahnung, kenne keine teuren Brillenfirmen. Ich möchte die von Armani haben, das Gestell. Die zahlen einfach das scheiß Glas nicht mehr. Und das musst du dir mal vorstellen. Dann hast du die Entscheidung, ich sehe nichts oder ich kaufe mir die Brille auf eigene Kosten. Und wenn du nur 500 Euro im Monat
zahlst. Das stimmt aber jetzt nicht. Guck mal, die Krankenkassen übernehmen nur die Kosten für die Brillengläser, nicht für das Brillengestell. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du gehst zu Firma XY und die sagen, wenn Sie bei uns die Gläser bestellen, haben wir 0 Euro Gestelle. Das zahlt die Kasse. Es gibt einen Festzuschuss für die Gläser. Aber dann versuchen die dir natürlich halt, ja, wollen sie die entspiegelt haben? Wollen sie da noch die Blautöne raushaben und extra leichte Kunststoffgläser? Das ist ja dann der Verkauf, der bei den Optikern stattfindet, weil die halt, weil die gesetzliche Krankenkasse...
Verbraucherzentrale.de. Das Wichtigste in Kürze. Krankenkassen übernehmen Kosten für Brillen selten. Die Krankenkassen zahlen nur, wenn ihre Sehstärke stark beeinträchtigt ist. Ab 6,125 Dioptrien für Kurz- oder Weitsichtigkeit, ab 4,2 Dioptrien für Hornhautverkrümmung. Die Kosten für Kontaktlinsen werden nur in Ausnahmefällen übernommen. Bei Minderjährigen ging es die Brille meist Kassenleistung. Optiker und Krankenkassen müssen auch dazu beraten, ob sie Anspruch auf Kassenleistung haben. 6,25, Digga, ist blind. Ja, Digga,
blind. Da bist du halt blind.
Genau. Da findest du die
also
auch.
Also was heißt halt blind, aber du hast dann wirklich, das ist eine krasse...
Meine Ex-Freundin hatte 6,25, so 6,5 glaube ich. Da sind selbst die Kontaktlinsen dick wie eine scheiß Fensterscheibe. 6,5 ist, wenn du die Brille abnimmst, siehst du die Welt, also da ist nur noch Schwamm. So, da ist ein Meter ist scharf, der Rest ist komplett Schwamm.
Und was ist passiert mit Deutschland, Muruk? Also ich hab ja meine Augen lasern lassen vor 7-8 Jahren. Deswegen, ich habe keine Brille mehr, aber damals wurde das gezahlt. Ey, es wird auch nicht mehr gezahlt? Ja. Hä, was zahlen die dann noch?
Ja, das meine ich ja. Vielleicht habe ich einfach mal recht mit dem, was ich sage, Berufsoppositioneller. Sie zahlen immer weniger, weil sie natürlich immer weniger zahlen wollen auch. Was ja auch im Sinne einer
ja, was heißt Berufsoppositioneller, du Depp, Alter? Wenn ich selber die Erfahrung hatte, dass bei mir gezahlt wird, dann sage ich ja, es wird gezahlt.
Ja gut, vor 8 Jahren. Aber deswegen habe ich ja gesagt, es verändert sich.
Ja, aber und das ist heftig.
Es verändert sich die ganze Zeit und es wird immer weniger gezahlt. Und besonders bei Vorsorge, ich weiß, dass jetzt hier gerade, wir sind jetzt gerade hier der Empörungspodcast, aber es ist scheiße. Vorsorge kann dein scheiß Leben retten. Und wenn Leute nur, weil sie sagen, ey, keine Ahnung, dieser Abstrich kostet mich 50 Euro, dieser Test kostet mich 50 Euro, das Abtasten kostet mich 50 Euro, sagen, ja, da kann ich aber meine Kinder 3 Tage von ernähren, von dem Fuffi. Deswegen lasse ich das jetzt mal nicht untersuchen, vorsorglich. Und dann hast du 2 Jahre später Hodenkrebs oder Brustkrebs. Dann ist das einfach komplett beschissen. Den Krankenkassen, und damit meine ich jetzt nicht die Mitarbeiter, die uns gerade zuhören. Ihr seid nur Menschen, die in einem System arbeiten und man muss nicht alles gut finden. Die Krankenkassen als Organisation selbst wollen, aber denen geht es ja nicht darum, sondern um, das sind Wirtschaftsunternehmen. Das sind Wirtschaftsunternehmen, so wie Microsoft. Die sind nicht gemeinnützig oder so. Das sind nicht die Caritas. Das heißt, die wollen gerne so viel Geld wie möglich verdienen mit dem, was sie machen. Und natürlich zahlen die dir so wenig wie möglich. Für alles Mögliche so. Und privatversichert zu sein, hat sich bei mir, ich bin Lehrerkind gewesen und Lehrer sind Beamte und Beamte sind immer privatversichert. Alle Beamten, Postbeamte, Schulbeamte etc. Alle sind privatversichert. Oder zumindest privat mit Beihilfe, was der Unterschied ist, keine Ahnung. Deswegen bin ich mein Leben lang immer privatversichert gewesen. Als Kind von Lehrern. Und als ich dann 20 wurde, hatte ich die Wahl zwischen dem und dem. Habe ich gesagt, ey, okay, finanziell macht das keinen Unterschied. Oder keinen großen zu der Zeit. Dann bin ich gerne weiter privat versichert. Und die Menge an Scheiße, die ich mir erlauben kann beim Arzt oder die ich an Vorteilen bekomme und wie schnell ich in dieses Zimmer reinkomme, das ist einfach ein Skandal. Ich komme in die Arztpraxis, die Arzthelferin guckt mich mit dem Arsch nicht an. Dann sage ich, hier so und so.
Aber das war ja schon immer so.
Ja, geben Sie mir mal Ihre Karte. Ja, ich bin privat. Ah, da ist gerade ein Termin frei geworden. Wirklich, ruf mal beim Arzt an und frag mal für eine Darmspiegelung oder ein MRT. Da sagen die,
ich hab 226,
ich bin, 226.
Ich bin ja nicht so privilegiert wie du. Ich bin immer noch gesetzlich krankenversichert.
Weil du ein Junge aus dem Volk bist.
Auch wenn es bei mir läuft, weißt du, ich versuche trotzdem noch ins Sozialsystem einzuzahlen, nicht so wie du, Basti.
Danke.
Der dann sofort abgehoben ist und sich denkt, ich bin jetzt privilegiert, ich mach privat, ich scheiß auf alle anderen.
So bin ich.
Du zahlst wahrscheinlich auch nicht in die Pflegeversicherung ein und in die Rentenversicherung.
Natürlich nur nicht in deine Pflegeversicherung, weil dich
können wir nicht mehr was? Ja, merkst du was? Ich bin eher so, guck mal, es läuft, aber ich zahle trotzdem. Ich zahle Höchstsatz. Weißt du? Ich bin ja bei der Künstlersozialkasse, Basti.
Müssen wir uns Sorgen machen, dass es bei dir doch nicht läuft? Weil du betonst das immer so deutlich. Das ist ein bisschen wie Leute, die sagen, wir haben ein tolles Sexleben und seit 4 Jahren nicht gefickt haben. Ist alles gut? Soll ich dir was geben?
Ja, du zitierst dich gerade selber, Bruder.
Muss ich mir Sorgen nicht machen. Wo wir übrigens gerade bei Brillengläsern waren, die nicht ausgefüllt sind, was mich komplett wahnsinnig
macht. Jetzt kommt der Übergang
macht.
Des Grauens. Jetzt kommt der Übergang.
Nein. Asiaten haben das zum Beispiel relativ häufig. Ich weiß nicht genau. Ja,
wow.
Übergang. Man muss Übergänge können oder halt nicht. Ich kann das halt. Weil ich lag ja jetzt 4 Tage krank im Bett. Und also wirklich krank, ich konnte nicht mehr. Aber ich habe währenddessen ein bisschen Binge-Watching gemacht. So. Und dann bin ich so durchgescrollt. Und musste feststellen, dass mich das Streaming-Angebot in letzter Zeit einfach nicht hyped. Also Filme kenne ich ja sowieso immer alle. Und dann habe ich so Serien geguckt, die Menendez-Brüder und so, das Monster, das kenne ich auch. Also ich weiß ja, was passiert ist, also überrascht mich das dann irgendwie nicht mehr. Und dann bin ich so völlig random mit meiner Frau, die auch krank ist, also wir liegen ja nebeneinander krank im Bett, meinte die so, hey, hier gibt's Cuisine Kitchen Wars aus Korea. Und es gibt ja kaum was ich ätzender finde als so koreanische Dating-Scheiße und so. Also gibt's so diese Telenovelas aber für, oder GTS denn koreanisch. Und das guckt meine Frau mega gerne und ich hasse das. Ich finde das absolut fürchterlich, wenn so seltsame Astralwesen, die komplett zusammen operiert sind, damit sie große Augen haben und so dann so Pseudoliebe austauschen, ohne sich küssen zu dürfen, weil es halt Korea ist. Aber jeder darf gucken, was er will. Und dann habe ich angefangen mit Cuisine Kitchen Wars, habe mir so die ersten 10 Minuten gegeben und habe jetzt, glaube ich, in den letzten 3 Tagen 11 Stunden geguckt. Mein Gott, ist das gut. Cuisine Kitchen Wars ist die beste Fernsehsendung, die ich in 10 Jahren gesehen habe. Das ist,
die ist richtig gut.
Und du hast es auch gesehen, ne?
Ich hab's komplett, ich könnte dir auch sagen, wer gewonnen hat.
Nein, aber willst du mir...
Soll ich dir das sagen?
Ahnung, ich hab eine
du
Ahnung, so wer richtig. Gewonnen hat. Ich hab
wer?
Ahnung,
sag
wer
mal, sag mal.
Ich glaube...
Ich werde dir nicht sagen, wer gewonnen hat, aber sag
also
mal.
Also ich glaube, es soll vermittelt werden, dass es Treestar ist, Aber es ist am Ende wahrscheinlich Kitchen Mattia oder Napoli Mattia oder so. Ist aber auch egal. Die Köche selbst, also es geht darum, dass begabte Hobby- und Restaurantköche, also die zwar ein kleines Restaurant haben, aber jetzt nicht Michelin-Sterne, gegen absolute Profis antreten. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abgeschmackt, weil man das ja im deutschen Fernsehen vielleicht auch kennt, ne? Grill den Hänsler mit Privatleuten oder solche Klamotten. Da ist es aber ein bisschen anders gelagert. Erstens, weil die alle, also auch die Köche, die aus kleinen Restaurants kommen, einfach überirdisch gut sind. Also da kocht wirklich keiner schlecht. Und es hat so ein bisschen Squid Game Charakter, weil immer so Runden durchgespielt werden mit verschiedenen Aufgaben.
Mhm.
In der ersten Runde müssen zum Beispiel alle 100, das ist dann so Masterchef-artig, 100 Leute müssen dann ihr eigenes bestes Gericht produzieren. Dann werden von diesen 100 Leuten 40, glaube ich, oder 20 oder 40 ausgesucht, die weiterkommen. Der Rest ist
20.
Raus. 20, also 80 sind schon weg. Und da packst du dir...
Nein, also es sind 20 weiße Löffel und 80 schwarze Löffel. Die weißen Löffel, das sind alles Starköche oder Berühmtheiten, die auch schon Michelin-Stern haben oder seit Jahren bekannt sind in der Szene. Und die schwarzen Löffel, das sind Restaurantbetreiber oder Leute aus dem Internet, die jetzt nicht so fame sind, die wurden auserwählt und von denen ganz am Anfang werden aus den 80 Personen kristallisieren sich 20 raus.
Aber
und
nur bei den schwarzen Löffeln. Die weißen Löffel
nur bei den schwarzen, dann hast du,
weil die weißen Löffel sind so gesehen. Man denkt am Anfang, das wären sowas wie die Tutoren oder so, weil sie denen nachher was beibringen. Aber so ist es gar nicht, weil in der zweiten Runde müssen die gegeneinander antreten. Und das fühlt sich am Anfang, also das ist echt gut gemacht. Und ich finde das auch zum Beispiel, habe ich mir mal Masterchef angeguckt, was ja in Deutschland, glaube ich, nie so richtig gerockt hat, also nie so richtig erfolgreich war. Das war mir viel zu aufgedreht. Das war irgendwie spanisches Masterchef und alle waren am Schreien und am Kreischen. Und weil das Koreaner sind, also Asiaten insgesamt sind ja, sagen wir mal, weniger laut, weniger präsent, weniger extrem in ihrer Emotionsäußerung. Sind ja sehr höflich und sehr still teilweise. Also es gibt schon ein, zwei Teilnehmer, die ein bisschen expressiver sind. Aber verglichen mit Masterchef Spanien, wo du komplett wahnsinnig wirst, weil alle die ganze Zeit reden und schreien, ist das halt alles irgendwie noch entspannt. Und auch wenn ich 90% der Zutaten noch nie gehört habe und die meisten der Gerichte zugegebenermaßen wirklich eklig finde, also weil das sehr viel mit Seafood ist.
Seafood ist Beste, Gott.
Und ich mag wirklich kein Seafood.
Liebe das.
Auch wenn ich kann noch nicht mal beurteilen, was die da kreieren an Essen. Ich weiß nicht, wie ein Bimibab schmecken muss. Keine Ahnung. Und trotzdem ziehe ich mir das rein. Und nach 5 Stunden dachte ich so, oh mein Gott, ein alternatives Bimibab mit Kaviar und Hummer? Das wird doch normalerweise mit Schweinefüßen gemacht. Seid ihr denn wahnsinnig? Das war so geil, weil man so drin ist, dass man dann schon so denkt, warum verwenden sie denn keine Schweinefüße? Sie haben doch Schweinefüße zur Auswahl. Und das ist einfach, also diese Serie hat mich komplett gefallen.
Ja, das ist mega. Der,
und da trägt der bekannt oder der erfolgreichste der schwarzen Löffel, heißt Three Star. Das ist so ein ganz stiller, wunderschöner Koreaner, so wie, der sieht exakt aus wie in diesen koreanischen Dating-Serien. Alle, die so aussehen, sind hart operiert. Das sieht man auch, weil das Gesicht so nach hinten gestrafft ist, weil die haben ja einfach sehr oft diese Features nicht. Ne? Also der hat zum Beispiel eine ausgeprägte Nase, der hat sehr große Augen. Und du siehst halt an den Seiten, an den Ohren, dass das operiert ist. Aber das ist in Korea eine sehr, wie meine Frau mir dann erklärt, die sich viel besser damit auskennt, ich glaube, Korea hat die höchste Zahl an chirurgischen, wie nennt man das nur, plastischer Chirurgie, sogar höher als Lateinamerika, Brasilien oder so. Also da wird wirklich zusammen operiert, was nur geht, damit diese Gesichtsfeatures wie große Augen, große oder ausdrucksstarke Nase und so, die von Natur aus nicht da sind, nachgebildet werden. Und dieser Three Star trägt auch eine Brille ohne Gläser und das macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig. Warum trägt man eine Brille ohne Gläser? Ich verstehe es einfach nicht. Also wenn, dann würde ich mir wenigstens Gläser reinmachen, also die keine Stärke haben, damit, keine Ahnung, mir kein Öl ins Auge spritzt oder so. Dann hat die Brille ja irgendeinen Sinn, weißt du? Das war mein Part.
Ja, hey, aber voll cool. Digga, du drehst einfach hohle, Alter. Du bist richtig in deinem, ich merk's gerade, du bist voll in dem Game drin, Basti.
Ich bin voll in dem Game
drin. Du hast gerade erzählt, wie geil das Essen ist und wie schlimm du es findest, dass die Asiaten alle operiert sind, aber eigentlich sind sie höfliche und ruhige Menschen. Und warum? Und du hast sofort erkannt an ihren Gesichtern, dass sie alle operiert sind. Das sieht man sofort an den Gesichtszweigen und an den Augen.
Meine Frau hat das bei jedem Einzelnen rausgedeutet. Und wo sie dann erklärt hat, okay, woran man das sieht, muss ich zugeben, okay, das stimmt. Und das stimmt wirklich. Also du kannst zum Beispiel einfach sehen, dass die Haut am Hals absurd gestrafft ist, weil die das Gesicht nach hinten gezogen haben. Weil zum Beispiel Augen zu vergrößern keine sonderlich kleine Operation ist. Und es gibt halt Schönheitsideale, die genetisch von manchen Koreanern nicht erreicht werden können ohne Operation. Und diese Schönheitsideale orientieren sich stark an westlichen Schönheitsidealen.
Ich würde mich so freuen, wenn du mal nach Asien ziehst, Basti.
Ich würde mich nicht freuen, wenn ich nach Asien ziehe, weil ich wirklich kein Asien-Fan bin. Ich finde das Essen schrecklich und ich mag auch diese absurde... Ich werde nie vergessen...
Hä? Wo warst du denn in Asien schon mal?
Ja, in Bali und so, aber warte.
Warte, in Bali und so, wo noch?
Bali. Jedenfalls...
Ja, also dann halt's Maul, Alter. Asien, es sind irgendwie, keine Ahnung, 50 Länder... Du, ich war in Bali, Asien ist scheiße.
Ich habe nicht gesagt, dass Asien scheiße ist. Ich habe nur gesagt, dass ich mit manchen Grundeigenschaften der asiatischen Kultur, besonders was so Japan anbelangt und Korea...
Das sind alles andere schwer. Kulturen, Digga.
Ja, aber es gibt so eine Art, mir fällt gerade der Begriff nicht mehr ein. Ah, es gibt einen Begriff dafür. Aber besonders bei Japanern ist dieses extreme Hierarchiesystem.
Rassismus.
Diese extreme Hierarchie. Es gibt ein Video, das werde ich nie vergessen, von Fukushima. Und da wurden so zwei Frauen an der Straße interviewt, deren gesamtes Dorf bei der Fukushima-Katastrophe zerstört wurde. Und die haben alles verloren. Alles.
Okay.
Also es war kurz nach Fukushima. Und sie lächelten in diesem Interview und verbeugten sich immer wieder und lächelten aus purer Höflichkeit gegenüber dem Interviewer und um keine Gefühle zu zeigen über die wirkliche Katastrophe. Und das wurde danach auch im Fernsehen erklärt, warum die das so gemacht haben und so. Aber das war für mich als Mitteleuropäer völlig unvorstellbar. Stell mal vor, dein Haus, dein Hund, alles ist weg, weil irgendein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist. Und du gibst ein Interview und wirkst so, als wärst du bei das große Backen. Aber es ist eine gesellschaftliche Tugend, und das, ich will diesen Menschen nichts Böses unterstellen, es ist eine gesellschaftliche Tugend, seine Gefühle so gering wie möglich zu zeigen.
Und ja, aber das ist jetzt Japan.
Japan, genau. Und mit Japan zum Beispiel fremdel ich. Ich fremdel damit. Ich kann damit
aber dann gibt es ja noch
umgehen.
Thailand, es gibt China, es gibt Vietnam, es gibt Kambodscha, die Philippinen. Es gibt ja so viele Länder, die man dort bereisen kann. Und nicht jeder ist ja gleich. Das ist ja wie wenn ein Japaner einen Podcast macht mit einem anderen Japaner und sagt, Europa ist nichts für mich, weil Europa ist scheiße. Ich war in Italien und ey, Alter, die haben sich aufgeregt, weil ich in meine Spaghetti Ketchup reingemacht habe. Die sind durchgedreht. Alle Europäer sind Psychopathen. Weißt du? So hört sich das gerade an.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, das ist Gesellschaft. Nein, das ist Quatsch. Ich habe einfach nur gesagt,
ja, die haben halt andere Werte,
Gesellschaft,
Bruder.
Genau, die haben andere Werte und andere Gesellschaftskonformitäten, mit denen ich als Mitteleuropäer in diesem Maße nicht umgehen kann, die mir fremd sind. Und deswegen zieht mich einfach nicht viel hin. Und deswegen, das ist doch auch legitim. Also man kann doch auch sagen, Italiener sind mir zu... Also es gibt ja nun mal einfach Grundeigenschaften, die nicht... Also Klischees basieren ja immer in einem gewissen Maße auf der Realität. Ist ganz lustig, weil in diesem Format gibt es einen italienischen Koch, der häufig Fabrizio Ferrari heißt. Also mehr italienisch kann man nicht mehr heißen. Der ist bei den weißen Kitteln, bei den weißen Löffeln. Und der ist so italienisch, das ist schon absurd, weil diese ganzen... Koreanische Köche sind halt so wahnsinnig bescheiden und so wahnsinnig, ja, it's a pleasure, it's a great honor und so, ne? Und er so, wir müssen machen die Pasta mit die Tomate. Und ich so, wow, das ist einfach so anders. Und du merkst einfach, wie anders der kulturell geprägt ist durch sein Aufwachsen in Italien. Und das ist ja auch voll okay. Ich meine, damit, es geht doch nur darum, dass man sich mit manchen Verhaltensweisen mancher Kulturen und Klischees haben immer eine Herkunft. Deutsche. Es gibt Klischees über Deutsche, die nun mal einfach wahr sind. Die wahr sind. Wir sind zum Beispiel keine sehr, auf den ersten Blick, und das meine ich jetzt, das kann man natürlich, sind Klischees etwas, das man nicht auf jedes Individuum anwenden kann. Es geht einfach nur darum, sowas wie einen Querschnitt zu bilden. Wir sind keine sonderlich freundlichen Menschen.
Ach, das freundlich. Stimmt doch nicht, Basti.
Basti, das stimmt doch nicht.
Das ist doch, also guck mal, ey, wenn jetzt, wenn du als Tourist nach Bayern kommst, in ein Dorf, okay, und du erlebst dort die Menschen, das sind ganz andere Menschen, oder vielleicht der Typ ist ein ganz anderer Typ, der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, du fragst ihn irgendwie nach dem Weg, leg mir am Arsch, ey, Neubrutzeln, ob Spritzeln vorgelehne. Und dann gehst du nach Köln und der Mensch, den du da triffst, hat einen super Tag, ist mega freundlich. Dann gehst du nach Frankfurt, da ist der auch super nett. Der andere ist aggressiv, weil er mich getroffen hat. Jeder Mensch ist doch eigen. Also klar gibt es gesellschaftliche...
Warte kurz, ich will es kurz fertig bringen, den Satz.
Natürlich gibt es ja gesellschaftliche... ein gesellschaftliches Verhalten. Und ich finde immer so, die Höflichkeit, also als ich das erste Mal nach Thailand geflogen bin, ich war hellauf begeistert, weil die Menschen so höflich sind dort. Weil keiner ist laut. Keiner ist irgendwie aggro, die sind alle nett, zurückhaltend, höflich, hilfsbereit. Es fand ich mega und weltoffen. Und die haben gelacht. Guck mal, ich war letztens bei einer Thai-Massage. Und das hat mich so geflasht. Die Frau massiert mich und sagt dann zu mir, weißt du, meine Tochter ist hier Straßenbahnfahrerin in der Stadt, in der ich war. Und ein harter Job. Manchmal muss die Betrunkene raus. Dann sagen die, halt der Maul, du Asiate, geh zurück, wo du kommst. Und dann lacht die sich tot, Alter. Die so, hat er gesagt, solle zurückfliegen. Und ich fand es so geil, wie die damit umgegangen ist. Jetzt habe ich dann, als sie mir das so erzählt, ich habe mich kaputt gelacht, also durch ihre Art, aber auch, weil sie so offen war. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, was wäre, wenn mir das passiert wäre? Was wäre, wenn ich jetzt jemand anderem erzählen würde, ey, meine Tochter ist Straßenbahnfahrerin und ey, die wird jedes Mal so rassistisch angemacht. Und die sagen, scheiß Türke, verpiss dich, guck mal, wie schlimm das ist. Und die hat das einfach nur weggelacht. Und das fand ich so geil. Und ich glaube, dass man oft eine gewisse Leichtigkeit oder halt, dass man sagt, hey, scheiß drauf, weiter geht's. Weil wir lieben es ja, uns in unserem Mitleid, baden zu gehen. Wir lieben das.
Weißt du, wir sind Türken, wir Deutschen.
Türken, ja, nee, also bei uns Türken, sehr viele sind so, das ist so, oh mein Gott,
Türken?
Nein, also es ist oft, sehr viele Türken tendieren dazu, etwas zu überdramatisieren.
Okay, weißt du? Und was ist jetzt an einem, nennen wir es mal, nationalen Klischee, das ich in Bezug auf zum Beispiel Japaner formuliert habe, anders als an dem nationalen Klischee, das du gerade über Türken formuliert hast?
Der Punkt ist, Basti, dass du aufgrund deines nationalen Klischees, was du selber nicht mal erlebt hast, du warst nicht mal dort, du hast es nur gehört. Ja, du hast es selber nicht erlebt und deswegen, du gibst denen nicht mal eine Chance, du warst gar nicht dort, du hast den Spirit, den Vibe gar nicht mitbekommen, es ist wie die Chiasamen. Du hast selber noch nie ein Leben geführt mit Chiasamen und bist so, alle Ulrikes und Helenes, die das essen, aber ich nehme nachher noch meine 2 Tabletten Antibiotikum. Verstehst du? das ist der Punkt, weil oft gibt man Menschen keine Chance. Und natürlich, und das hatte ich ja auch gesagt, es gibt gesellschaftliche Klischees, die man hat, aber die nicht für alle stimmen. Und deswegen sollte man den Menschen eine Chance geben. Ich wollte nie nach Thailand, weil ich immer gedacht habe, Sextourismus. Weil immer, wenn du hier den Fernseher eingeschaltet hast, ja, weil überall kam in dem Fernsehen, Thailand, Sextourismus und hier. Dann haben die immer nur Bilder gezeigt aus Thailand, Alter. Wo
du hast gedacht, halt, dass es in Thailand nur Sextourismus gibt?
Ja, Bro, alles, was du gesehen hast im Fernsehen, aber wir sind hier in Bangkok, wir sind da und es wird nur das gezeigt. Und das ist ja das, was uns vorgelebt wird oder das, was uns erzählt wird. Deswegen sind wir voreingenommen. Und daher war das für mich auch eine Barriere. Ich wollte da nicht hin. Ja, sei doch mal ehrlich, wenn jemand zu dir gesagt hat oder zu dir sagt, ich war in Thailand, dann bist du so, verstehst du?
Ja.
Das ist wie wenn jemand sagt, ich war in Holland.
Okay.
Dann weißt du, der ist hingegangen zum Kiffen. So war es früher.
Ja?
Ja. Also,
okay, aber das sind dann jetzt keine Klischees, oder? Also, es geht doch darum, dass Klischees also immer eine Wurzel haben. Und die Wurzel kann falsch oder richtig sein. Japan zum Beispiel, genauso wie Thailand, sind konformistische Kulturen. Also Kulturen, in denen das Gemeinwohl oder die Empfindung innerhalb des Individuums in der Gemeinschaft anders dargestellt wird. Auch zum Beispiel Arbeitskultur ist völlig anders in Japan oder auch in China. Und ich meine jetzt nicht Arbeitssicherheit, sondern ich meine damit, dass sich zum Beispiel Chefs bei ihrer Belegschaft entschuldigen, wenn sie nicht gut angeleitet haben. Oder dass Menschen sogar Suizid begangen haben, wenn sie beruflich nicht erfolgreich sind. Und das sind Dinge, die ich mir jetzt nicht ausdenke, sondern die wirklich vielfach belegt sind. Die Wahrnehmung zum Beispiel und deine Arbeit in der Hierarchie ist dort komplett anders. Komplett. Und das ist nicht schlimm oder falsch oder richtig oder gut, sondern es ist einfach so. Diese Kultur ist so geprägt. Und bei uns wäre das, also sagen wir mal so, das gilt jetzt nicht für alle deutschen Chefs, aber die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer schlechten Performance der Chef sich vor seine Belegschaft stellt, sein eigenes Gehalt einkürzt und sich dann entschuldigt, weil er nicht gut geleitet hat, die ist sehr gering. Weil unsere Kultur anders geprägt ist. Und ja. das ist das Einzige, was ich gesagt habe.
Ja, aber das Ding ist ja auch, weißt du, Klischees sind ja Sachen, die man übernimmt, weil es sind unbedachte Überzeugungen, die du selber nicht mal durchlebt hast. Das sind einfach so, irgendwelche Ausdrucksweisen oder Bilder, die du, oder Sachen, die man nachspricht, weil man das halt...
Ja, aber ich lebe seit 40 Jahren in Deutschland und ich würde viele der Klischees über Deutsche unterschreiben. Viele der Klischees treffen zu.
Ja, aber guck mal, Klischee, okay. Im Schwabenland, ja, wir haben die Kehrwoche. Hatten die Kehrwoche. Die gibt's nicht mehr. Ja, aber die gibt's nicht mehr. Und wenn man jetzt sagt, die Deutschen, dann stimmt das ja nicht. Weil nicht die Deutschen sind so. Als ich damals Shows gespielt habe in Düsseldorf und gesagt habe, Kehrwoche, haben die mich komisch angeguckt, weil die nicht mal wussten, was das ist.
Naja, weil sie den Begriff nicht kennen. Aber sie wissen durchaus, was der Flur muss gekehrt werden ist. Und sie wissen auch, was es heißt, beim Amt zu sein und unfassbaren Hürden entgegenzustellen zu sein, weil zum Beispiel die deutsche Bürokratie, glaube ich, weltweit einzigartig ist in ihrer Komplexität. Allein Steuern und so, das ist in anderen Ländern ist das sehr, sehr simpel geregelt, wie Steuern zu zahlen sind. In Deutschland gibt es den Job des Steuerberaters, der nur dazu dient, dir zu erklären, wie das Steuersystem funktioniert.
Ja, aber so, wie war es denn für dich, als du das erste Mal in Istanbul warst? Du hattest immer dieses Bild der Türkei. Wurde das erfüllt?
Nee, mir war schon bewusst, dass Istanbul wahrscheinlich also natürlich ist die größte Stadt der Türkei und die vielleicht auch, sagen wir mal, modernste Stadt der Türkei.
Izmir ist noch sehr, sehr modern.
Ja, also das ist aber in Deutschland ja auch so. Ob du in Berlin bist oder im Allgäu, das macht halt einfach einen Unterschied. So. Und mir war schon klar, dass ich da jetzt nicht auf, sagen wir mal, rückständige, extrem traditionalistische, verschlossene Türken treffen würde. Istanbul ist eine wunderschöne Stadt, die ganz viele Kulturen vereint, die ganz viele Sichten vereint, in der viele Dinge, die vielleicht auf dem Land in der Türkei so nicht gehen würden, problemlos möglich sind.
Ja, aber für mich war, weißt du, was sie für mich war, der Hauptpunkt, dass man einfach gewissen Sachen eine Chance geben muss und du wirst begeistert sein. Das war eigentlich der Hauptpunkt, auf den ich hinaus wollte, weil du gemeint hast, ja, weil die asiatische Welt ist nichts für mich. Ich war in Bali, weil denen ihre Werte, die spielen dir was vor. Zum Beispiel die USA. Ich war auch komplett geflasht, Alter, weil New York war anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und natürlich ist es eine...
Ja, aber du kannst New York auch nicht mit Texas vergleichen. So ist es halt. Genau. Und asiatische Welt, deswegen habe ich ja jetzt keine Nationalität gelangt. Ich habe nur gesagt, dass grundsätzlich konformistische Kulturen mir teilweise fremd sind in ihrem Denken. Und zum Beispiel Japan mit der Gefühlsäußerung und mit der Art des Umgangs untereinander, das ist mir fremd. Und deswegen zieht mich da auch kulturell wenig hin. Es interessiert mich nicht so sehr, wie mich jetzt beispielsweise keine Ahnung, andere Länder interessieren. So, das ist alles, was ich gesagt habe. Das wäre rassistisch noch herablassend. Jeder hat ja andere Interessen. Also könntest du jetzt auch sagen, warum warst du noch nie in Russland, also bevor Russland? Weil es dich halt in dem Maße wie andere Länder vielleicht nicht interessiert hat. Weil du ein Bild von Russland hast, was darauf basiert, was du darüber gelesen, gesehen, gehört hast. Also
das ich bilde mir da wirklich lieber gerne selber die Meinung, irgendwo hinzu, weil ich habe immer so viel, das ist auch im normalen Leben so. Der eine erzählt dir was über jemand an, und sagt, hey, der ist voll der Assi, ey, der ist so und so. Aber dann lernst du die Person kennen und du kennst ja die Vorgeschichte von denen nicht und hast auf einmal einen ganz anderen Eindruck und kommst super mit der Person klar. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, woran lag's denn jetzt? Lag's jetzt an dir, vielleicht wegen aufgrund deiner Persönlichkeit, deiner Erfahrung, oder hast du es einfach nur gehört? Du hast den Menschen nie kennengelernt. Aber du bildest dir sofort eine Meinung, weil du es gehört hast. Ah, dem kannst du nicht vertrauen, der hat das und das gemacht. Aber dass er davor dem vor die Haustür geschissen hat, das erzählt dir halt keiner.
Und da habe ich wirklich trotz Aufmerksamkeit nicht verstanden, das Beispiel. Aber ich versuche zuvor, wer hat wem vor die Tür geschissen? Was?
Okay, wenn du von deinem besten Freund hörst oder von einem Kumpel, hey, Özcan ist voll der Assi und du kennst mich gar nicht. Dann hast du ja trotzdem ein Bild von mir, hey, der ist Assi. Und du erzählst dann auch allen rum, ja, ich habe gehört, der ist voll Assi. Aber du kennst mich doch gar nicht.
Du verwechselst gerade Individuen mit Kulturen. Das ist was ganz anderes.
Das ist ja genau das Ding. Weil du, warum soll ich eine Kultur, es gibt natürlich kulturelle Richtlinien. Ja, es gibt kulturelle Richtlinien, an die sich ein paar halten, aber es sind ja nicht alle Menschen so. Letztendlich sind wir alle Individuen. Und genauso könnte ich jetzt argumentieren, ja warte, alle Ausländer sollen rollen, weil es sind doch alles Messerstecher. Weißt du?
Ausländer sind schon wieder keine Kulturen mehr, das ist eine Menschengruppe von Menschen,
die aus dem Land stammen. Guck mal, du versuchst jetzt hier von oben herab, warte, ich deute das jetzt. Du weißt doch ganz genau, was ich meine.
Nein,
es geht doch darum, dass man, es geht doch darum, dass du halt eine verallgemeinerte Meinung hast, oder jetzt sagst, hey, die letzten Folgen sagst du, jeder Mensch sollte man einzeln betrachten. Jeder Mensch, warum hat man Vorurteile gegenüber gewissen Rassen oder gegenüber Gruppen? Das ist nicht richtig. Jeder Mensch sollte einzeln betrachtet werden. Das ist wichtig für eine Gesellschaft, die gesund ist. Rassismus hat hier keinen Platz, aber ein Teil von Rassismus sind ja Ressentiments oder Klischees, die dann so überspitzt dargestellt werden, und es war schon in den 30er Jahren so und es ist jetzt auch so, dass man sagt, ja, die sind halt so. Und deswegen habe ich gesagt, betrachte doch einen Mensch als individuell, und genauso wie wenn jemand anderen schlecht redet, den du nicht mal kennst, du hast ihm nicht mal die Chance gegeben, du hast ihn nicht mal kennengelernt und hast ihm nie eine Chance gegeben, der zu sein, der er ist, weil du schon mit einem Vorurteil ihm gegenüberstehst.
Okay, ja, das kann man so stehen lassen, das ist richtig.
Ja, aber, und das habe ich vorhin die ganze Zeit gesagt, aber du bist so, ich habe jetzt aufmerksam zugehört, aber mir ist aufgefallen, Özcan, du hast das jetzt nicht richtig formuliert.
Ich habe halt nicht verstanden, was du von
Digga,
mir
da musst du halt zuhören.
Das stimmt.
Dann musst du aufhören, an deinem Pimmel rumzukratzen die ganze Zeit.
Ach, warum? Ich habe dein Gesicht drauf gemalt, das ist wirklich schade. Seitdem krass ich blutig. Es ist völlig in Ordnung. Man darf unterschiedliche Meinungen haben. Man darf auch sagen, dass konformistische Kulturen, das ist kein rassistisches Vorurteil, sondern das ist einfach, also nachweislich so, dass zum Beispiel Japan eine konformistische Kultur ist. Das würde ich auch von sich selber sagen, und deren Hierarchie und Strukturen sind so ausgeprägt, einen weniger reizen als andere Kulturen. Und das finde ich nicht schlimm. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt einen Japaner kennenlerne, und das habe ich schon getan in meinem Leben, dem in irgendeiner Weise mit einem Ressentiment entgegentrete oder sage, ich mag den nicht, weil der Japaner ist. Das ist Rassismus. Das ist was anderes. Aber ich muss zum Beispiel, wenn ich auf die Weltkarte gucke und ich würde da und da und dahin reisen, würde ich zum Beispiel sagen, Japan wäre eins der Ziele, das mich einfach nicht reizt. Und das ist alles, was ich dazu gesagt habe. Das ist nicht irgendeiner Weise, dass ich irgendeine Kultur verurteilen will. Und zum Beispiel Istanbul zu sehen und diesen riesigen Pott, also das ist die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Das ist einfach absurd. Du kannst ja von Istanbul, wir sind teilweise 2 Stunden irgendwo hingefahren. 2 Stunden so. Und du denkst so, okay, jetzt müsste irgendwann Istanbul zu Ende sein. Du bist immer noch in Mitte. Das ist einfach eine extrem beeindruckende, tolle, warme, ja, warm ist wieder der falsche Begriff, spannende Stadt. Istanbul ist eine der spannendsten Städte, die ich hier gesehen habe. Die sollte man auf jeden Fall mal besucht haben. Auf jeden Fall. Wobei ich ehrlich gesagt die Nummer mit Griechenland und Türkei noch nicht ganz gecheckt habe. Also wo ist, weil ein Teil ist asiatisch, der andere ist europäisch. Wo ist genau, also wie wird das, wie nehmen sich die Leute denn wahr in Istanbul? Also ist man dann, sagt man für sich, ich bin Asiate oder ich bin Europäer oder ist das egal?
Nee, ist egal. Du bist Türke.
Türke.
Also der asiatische Teil ist ja riesig, der europäische ist mini.
Ist das so? Das checkst du ja nicht, ist ja nicht wie in der DDR, du fährst ja nicht durch und dann steht ja, hier fängt Asien an.
Ja, das ist ja nur eine geografische Grenze. Es ist ja keine Ländergrenze, die da zwischendurch läuft. Der europäische Teil ist von Kapıkule, dein Edirne, bis nach Istanbul. Und wenn du dann über den Bosporus gehst, das ist halt das, was das Land trennt, so gesehen, das ist dann, da beginnt der asiatische Kontinent.
Ja, da sind wir auch schon drüber gefahren, du und ich handhaltend in den Sonnenuntergang. Ja,
also, Bosporus, das war echt geil. Also dort an dem Cafés, in dem wir saßen und da gegessen und getrunken haben. Aber ich könnte dort nicht leben. Das ist für mich zum Beispiel auch, ich liebe die Türkei. Ich liebe es, dort zu sein. Aber da ist mir zum Beispiel, es ist zu laut.
Das ist legitim. Es ist laut. Es ist eine sehr laute Stadt, ja.
Es ist wirklich sehr laut, Alter. Es ist egal, wie viel Uhr es war einfach laut. Du gehst raus, die ganze Zeit, es gab, und das merke ich oft, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, einfach diese Ruhe.
Das hängt aber auch damit zusammen, dass du in Karlsruhe wohnst und nicht in Berlin-Friedrichshain. Deswegen hast du die Ruhe, so, ne, du hast die Wahl.
Ja, also bei mir, in meiner Gegend, ja, ich liebe das. Danke.
Ja, aber ich überlege auch, ja, umso älter ich werde, aufs Land zu ziehen. Wirklich. Ich denke,
du willst aufs
nach.
Land ziehen?
Ja, also nicht richtig aufs Land, ich will jetzt keinen Bauernhof aufmachen. Aber vor Köln zu ziehen, sowas wie Pulheim oder Erftstadt oder so, das ist nicht Land, aber das ist der Speckgürtel von Köln und ich könnte mir vorstellen, dort zu leben.
Weil, ja, ist doch voll schön. Warum? Ja, das ist doch super.
Also landschaftlich oder das Bergische Land oder so, weil ich die Annehmlichkeiten, die Köln bietet, die vielen Restaurants, die Discos, die 10 Kinos, die wir hier haben, größtenteils sowieso nicht mehr benutze. Ich gehe nicht in Discos und zu Konzerten vielleicht zweimal im Jahr, da kann ich dann auch hier rüberfahren. Dafür habe ich aber hier die Lautstärke der Stadt die ganze Zeit. Es gibt Vorteile, klar. Wenn ich irgendwas kaufen will, dann kriege ich es hier auf jeden Fall. Und in anderen Orten kriege ich es nicht.
Aber du lebst halt Zentrum, Zentrum, Zentrum. Also du lebst ja wirklich, zentraler geht's ja nicht.
Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf der Hohen Straße oder der Schildergasse einkaufen war. Das muss Monate her sein. Weil ganz ehrlich, ich gehöre jetzt auch mittlerweile zu denen, die im Internet bestellen, weil es ist einfach komfortabler. Ich sehe keinen Vorteil mehr daran, rauszugehen.
Wie weit könntest du dir vorstellen, aber wirklich mal auf dem Land zu leben? Also von einer Großstadt vielleicht
tiefstes
20 Kilometer
oder so?
Nee, aber...
Ja, 20 Kilometer ist noch nicht richtig
20,
auf dem Land.
30 Kilometer.
Auf dem Land ist 80, 90 Kilometer von der nächsten großen Stadt weg.
Gibt es das überhaupt in Deutschland sowas?
Ja, das gibt's. Das gibt's. In neuen Bundesländern gibt's das. Das gibt's teilweise auch im Sauerland. Im Sauerland ist die Entfernung nicht so groß, aber es gibt wenig Autobahnen. Das heißt, um zu Orten zu kommen wie, jetzt, ich sag jetzt Meschede oder so, da musst du teilweise 30 Kilometer vorher von der Autobahn, ich sag Meschede jetzt nur, weil es eine der ersten Städte im Sauerland ist, die mir einfällt, musst du 30 Kilometer vorher von der Autobahn runterfahren und über Landstraße, was dann dazu führt, dass du dann halt für, keine Ahnung, diese 30 Kilometer trotzdem nochmal eine Stunde brauchst, weil es viel umständlicher ist, da hinzukommen. Dann ist die Entfernung nicht so groß, aber der Zugang ist schwieriger, weil es keine Autobahnen gibt. Und auf dem Land ist das Leben halt in vielerlei Hinsicht anders, ne? Also viele Dinge, viele Annehmlichkeiten. Ich habe hier die Auswahl aus 400 Ärzten. Das ist einfach so. Das sehe ich als großen Vorteil. Also ich war letztens beim Arzt, der gefiel mir nicht, gehe ich halt zu einem anderen. Auf dem Land hast du diese Wahl nicht wirklich. Da gibt's im Ort einen Zahnarzt, da gehen alle hin. So, da musst du halt 10 Kilometer fahren, bis der nächste Zahnarzt kommt, wenn der, den du hast, nicht gefällt. Und das sind die Annehmlichkeiten, in einer Großstadt zu leben. Aber die Vorteile einer Großstadt, die wir hier haben, das Angebot an Unterhaltung etc., das ist alles nicht mehr so wichtig für mich. Das ist einfach, umso älter ich werde, umso egaler ist es mir.
Ja, aber das ist doch vollkommen legitim. Also ich könnte mir das auch vorstellen, irgendwann mal vielleicht ein bisschen weiter rauszuziehen. Ich wohne jetzt auch, also vom Zentrum, ich wohne eher, ja, ich sag's mal, in den äußeren Stadtteilen von Karlsruhe. Und
mehrere Stadtteile.
Bitte?
Das Haus ist so groß, es umfasst mehrere Stadtteile.
Ja, also ich wohnte ja im Schloss Karlsruhe, aber ja, ich sag's mal so, die Heizkosten.
Heizkosten, ja, ja.
Das ja, ist richtig. Ich mag das nicht. Aber ich mag das nicht so im Zentrum. Früher habe ich auch im Stadtzentrum gelebt. Es war mir, Alter, ich bin durchgedreht. Du hast die Fenster aufgemacht, deine Gardinen waren schwarz. Einfach so. Du konntest wirklich nicht deine Fenster mal so im Sommer 2-3 Tage offen lassen, vor allem in Stuttgart. Deine Gardinen waren wirklich schwarz, Alter.
Das ja, und das widerlich. Ist nicht cool, ne? Also ja, das ist überhaupt also in nicht Großstädten cool. Wie Gelsenkirchen oder so, Feinstaub ist ja eine Erfindung, nicht Erfindung, ist eine Entdeckung, die wir erst in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Was meinst du, was die Leute, meine Großeltern mütterlicherseits kommen ja aus dem Pott. Die sind in Gelsenkirchen-Bismarck geboren worden, sind dort gestorben. Und beide über 80 geworden, erstaunlicherweise. Aber sie haben auch nicht im Bergwerk gearbeitet.
Wow.
Aber
80 Jahre ist gut.
Die haben da gelebt, wo halt einfach die Kohle gehoben wurde, wo der Stahl gekocht wurde. Da sind die alten Zechenhäuser in Gelsenkirchen, die sind nicht schwarz gestrichen, die sind schwarz geworden vom Ruß. Da war so viel Ruß in den Straßen, dass die Häuser schwarz wurden. Und da hat man sich damals aber auch ein Geschäft drauf, Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt schädlich ist für die Gesundheit. Natürlich wissen wir heute, dass es ultra schädlich ist. Aber das ist, das hat sich ja erst verändert. Gesundheit sind ja so gesehen wieder am Anfang des Podcasts, Gesundheitswahrnehmung hat sich insgesamt komplett verändert. Vorsorge vor 100 Jahren, was für Vorsorge? Gab's gar nicht. Da bist du schreiend ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil du Gallensteine hattest, die du monatelang nicht hast untersuchen lassen. Weil der Begriff Vorsorge erst vor vielen, vielen Jahren überhaupt, also vor einigen Jahren erst überhaupt, sagen wir mal, salonfähig wurde. Und ich bin mir ziemlich sicher, in 100 Jahren oder so wird es sowas wie ein jährliches MRT geben vom ganzen Körper. Wo man zum Beispiel einfach einmal im Jahr in so eine Maschine steigt, dann wird ein MRT nicht mehr laut sein und eine Stunde dauern, sondern steigst du in eine Maschine, so ein bisschen wie am Flughafen, diese Dinger, die dich scannen, weißt du, die dich so nackt darstellen, wo man dann Waffen sehen kann. Und dann fährt einmal so ein Teil an dir hoch, so zzzzt, ja. Und dann sehen die deinen kompletten Körper und können sofort sehen, ob irgendwo Tumore, Metastasen, Veränderungen sind. Fertig. Das wird passieren.
Das kann gut sein, ja. Wahrscheinlich werden die darauf hinarbeiten.
Ja, krass. Und also, man kann das auch schon machen. Man kann in den USA zum Beispiel ein Ganzkörper-MRT machen, bei so Instituten. Auf eigene Kosten, kostet du 3.500 Euro, dann machen die von deinem gesamten Körper ein MRT. Von jedem Körperteil. Um zu gucken, ob irgendwas nicht okay ist.
Ist man da nicht verstrahlt danach, Alter?
MRTs haben gar keine Strahlung.
Das ist ja Magnetoresonanztomographie, ja, aber genau. Ist ja jetzt auch.
Die sind, sind komplett harmlos. Gar keine Wirkung auf den menschlichen Körper. Zumindest wird das behauptet. Röntgenstrahlung also sieht da ganz anders aus.
800 Euro kostet das in der Türkei, so ein komplett, du gehst in ein Krankenhaus und du wirst komplett von 9 Ärzten gecheckt, 9 Fachrichtungen. Manche bieten es auch an, gerade in so wichtigen Bereichen wie des Gehirns, auch ein MRT noch mitzumachen. Ach, ich weiß nicht, ob das so ein Wahnsinn ist, irgendwie auch. Kennst du das so? Man will immer dem Leben und dem Schicksal einen Schritt voraus sein. Aber manchmal denke ich mir so, ja, fuck it. Manchmal hast du Leute, die denken an gar nichts. Kennst du das? Die sagen so, ist mir alles scheißegal. Und die werden 90. Die kacken auf alles, Modok. Jedes Wochenende besoffen. Du siehst, egal wann, die haben Zigarette im Mund. Fuck it, Alter, die werden 90. Dann gibt es die anderen, Alter.
Digga.
Von morgens bis abends, die ernähren sich gesund, passen auf alles auf, haben 12.000 Medizinbücher zu Hause, machen Yoga.
Keith Richards lebt noch. Ich sag mal, Keith Richards, weil du ja so, sag mal, 70er-Jahre Rockmusik nicht so zugetan bist, die Rolling Stones kennst du aber sicher. Keith Richards hat ein Leben geführt, Alter. Das kannst du dir nicht mal annähernd vorstellen. Der hat so viel Drogen genommen, dass selbst Ozzy Osbourne schlecht geworden wäre. Also Keith Richards besteht faktisch, ich glaube, wenn man den muss man auf einer Sondermülldeponie bestatten, weil der sonst den Friedhof verseuchen würde. Dieser Typ hat seit den 60er Jahren ein Maß an Kokain, Heroin, also Heroin hat damit aufgehört, aber ein Maß an Drogen und Lifestyle, also der raucht seit über 65 Jahren, der hat seinen eigenen Vater geschnupft, hat er mal erzählt, als Gag. Sein Vater ist eingeäschert worden, er hat gedacht, der beste Idee wäre, ihn einfach eine Leine aus seinem Vater zu legen. Und er hat seinen eigenen Vater geschnupft. Das hat übrigens keine Wirkung gehabt, aber ist irgendwie trotzdem ein krasser Gedanke. Und der ist wirklich eine wandelnde Mumie eigentlich. Und er ist 80 Jahre alt und lebt immer noch. Und du denkst, das geht gar nicht.
Das ist nicht dein Ernst.
Der hat seinen Vater geschnupft, ja.
Was kannst für ein ekelhafter, dreckiger Bastard ist das denn, Alter?
Nein, warum? Er liebte seinen Vater. Also, das war jetzt gar nicht...
Halt's Maul, Alter! Was ist das für ein Argument?
Es war Keith Richards, das ist nicht mit normalen
Meisterstimmen. Ja, das ist Keith Richards, Mann, das ist ein geisteskranker Psych... Halt's Maul, Alter, wenn dir irgendjemand sagen würde, guck mal, nicht Keith Richards, du hörst es von irgendeiner Person. Hey, sein Vater ist gestorben, wurde eingeäschert und der hat ihn durch die Nase gezogen. Was würdest du über den, was würde jemand über den sagen? Man würde sagen, es ist ein kranker Bastard. Und du so, Keith Richards darf das.
Also ich könnte mir schon, wenn du vor mir gehen solltest, was ja auch Grund deines Lifestyles vorstellbar wäre, dann wird ja eines Tages,
Antibiotikum, danke.
Wird ja eines Tages bei mir so ein Nivea-Döschen mit Asche ankommen. So vielleicht 40, 50 Gramm.
Ich lass mich nicht einäschern.
Du willst, ja gut, aber sei mir ehrlich, dich einäschern, wäre zwei Feuerzeug dran und weg bist du. Das ist ja wie so eine... wie eine Spitzmaus verbrennen. Und dann kommt jetzt Nivea-Döschen mit Asche an. Dann werde ich natürlich aus einem Teil davon einen Diamanten machen, den ich mir in meine Rolex, die du mir vererben wirst, dann reinsetzen werde, um immer an dich zu denken, wenn ich auf die Rolex gucke. Aber den anderen Teil, mir immer so eine schöne Leine auf den Tisch zu machen und in Ehre auf dich, einfach dich, also meine Baklava war immer bei mir zu haben, in meiner Nasenschleimhaut, finde ich einen schönen Gedanken, wirklich.
Du kleiner Bastard, Alter. Wenn die Rolex vererbt wird, dann ziehe ich sie an. Gestern ist ein Lamborghini an uns vorbeigefahren und das ist der heuchlerischste Satz, den es überhaupt geben kann. Bastian Bielendorfer, wir stehen an der Straße, ein Lamborghini fährt an uns vorbei und der so... Also, warum fahrt ihr immer solche Autos? Ich würde nie in meinem Leben zum Auto fahren. Nie in meinem Leben.
Nee, will ich auch nicht.
Ja, du musst dir auch gar keine Gedanken machen, weil du wirst dir das Auto nie leisten können, Digga. Verstehst du? Also, das ist so einfach, mach dir keinen Kopf. Du wirst dir das nie leisten können, Basti.
Wie oft ist der Wagen an uns vorbeigefahren? Auf dieser einen Straße, erzähl's mir. Wie oft?
Fünfmal.
Was lag, woran lag das, dass er fünfmal...
Der Bruder hat geflext einfach. Der war der so, ich bin der Motherfucker.
Und es war,
ich habe mir ein Lamborghini gekauft.
Es war so peinlich. Ja. Es war so erbärmlich peinlich.
Der, ich habe mir ein Lambo gekauft.
Ich habe mir ein Lambo gekauft und ich fahre jetzt hier fünfmal die Straße auf und runter, damit alle gucken, wie extrem klein mein Glied ist. So guck extrem mal. Klein. Die haben das Hubble-Teleskop auf seine Hose gerichtet und sie
aber
konnten nicht
geschafft.
Sehen, verstehst du?
Aber er hat es doch geschafft.
Nein,
wir reden im Podcast über seinen Lamborghini.
Er ist, ja, aber nur, weil er so ein erbärmlicher kleiner Wichser ist. Mit deinem scheiß Lamborghini.
Du würdest nie ein Lambo fahren.
Ich schwöre bei Gott, ich würde nie einen Lambo
fahren. Also wenn ich jetzt heute, du schwörst,
Lambo,
du schwörst.
Ich verkaufe ihn morgen, ich habe gar keinen.
Nee, nicht verkaufen, du würdest ihn nicht annehmen, weil du fährst
jetzt,
ja nicht.
Jetzt kommen wir zur Kultur, weil die Deutschen in der Darstellung ihres Reichtums nun mal anders ausgeprägt sind als andere Kulturen. Es gibt auch deutsche Lamborghini-Fahrer, aber...
Oh mein Gott.
Ich habe dir ja schon mal gesagt, die Menschen, die ich kenne, die sehr reich sind, zeigen das nicht. Und das ist auch eine Form von Bescheidenheit. Man zeigt es nicht.
Stimmt, Deutsche haben keine Ferraris.
Doch, Deutsche fahren durchaus auch Ferraris. Aber
wenn es Deutsche fahren, dann sagt man, ja, das ist ein Geschäftsmann, das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn es ein Kanacke fährt, dann, guck mal, fährt ihr schon fünfmal vorbei, scheiß Kanacke. Ich würde nie so ein Auto kaufen. Ram, pam, pam. Halt's Maul, Alter. Und das ist das, was ich meine. Da fangen wir wieder an bei Kultur. Das ist genau das, Basti. Wenn ein Deutscher mit dem Lambo vorbeigefahren wäre, dann hätte sie gesagt, was sucht er vielleicht ein Gebäude? Stopp, soll ich Ihnen helfen? Entschuldigung, Sie sind hier schon fünfmal vorbeigefahren. Genau. Aber es war ein Schwarzkopf drin und gleich wieder...
Schwarzkopf, ja.
Ja, als Maul, Alter. Aber guck mal, er hat doch gearbeitet.
Es hat doch nichts mit seiner scheiß Kultur zu tun.
Aber er hat doch gearbeitet, Digga. Der hat Geld verdient. Und er hat sich ein Lambo gekauft. Was ist verwerflich dran?
Aber fünfmal an dir vorbeizufahren, mit diesem Lambo zu präsentieren, ist einfach ein Zeichen von Erbärmlichkeit. So.
Ja, dann ist er halt hängen geblieben. Scheiß doch drauf, Digga.
Ja, aber muss ich das jetzt gut finden? Oder muss ich jetzt sagen,
nein,
wow, ich habe Respekt vor
diesem Mann? Nein, du musst aber auch nicht schlecht finden. Du musst auch nicht schlecht finden.
Nein, ich überrasche dich jetzt mit einer News. Ich kann es finden, wie ich will. Ich kann es finden.
Du bist neidisch.
Nein.
Das ist Neid.
Ohne
doch,
Scheiß,
das ist Neid.
Ohne Scheiß. Wenn's irgendwas, ich bin ja vielleicht auf viele Dinge auf der Welt neidisch, aber auf Geld bin ich nicht neidisch. Da bin ich einfach.
Hey, ich kauf dir ein Lambo, du kleiner Bastard. Ich gehe zur Bank, ich verschulde mich.
Ich scheiße in dein Lambo.
Ja, würdest du drauf scheißen. Du kleiner Penner, du Heuchler. Du würdest daneben stehen, du so, das würdest du sagen. Danke. Özcan, du bist mein bester Freund. Vielen Dank. Und dann würdest du 12 Mal an den Ring vorbeifahren und deine eigene Live-Show würdest du über die Musikanlage hören. Ich bin Bastian Bielendorfer. Herzlich willkommen, Gelsenkirchen.
Vielleicht würde ich dir dann auch noch die Chiasamen aus deiner Gurke lutschen. Du kannst nicht mal. Jetzt zum Abschied noch eine kurze Empfehlung an unser geneigtes Publikum, weil ich will die Menschen im Gegensatz zu dir ja immer mit was Gewinnbringendem verlassen. Ne?
Auf jeden Fall. Jetzt
also erstens zwei Dinge. Wir haben gerade Bratwurst und Baklava, die Live-Show in den Vorverkauf gegeben, weil letzte Woche hatten wir einen Termin im Mai angekündigt, der war in sehr kurzer Zeit sehr ausverkauft. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lieben die mehr. Erstmal vielen Dank für diese unfassbare Liebesbekundung, dass ihr so viele Tickets gekauft habt. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir so nicht stehen lassen. Also haben wir noch einen zweiten Termin am 24. Juni in Vorverkauf gegeben. Die Hütte ist auch schon halb voll. Wenn ihr kommen möchtet, könnt ihr die Tickets jetzt kaufen. Ja. Jetzt eine private Empfehlung, eine Filmempfehlung. Weil jetzt kommt's. Zwei der schönsten, berührendsten, herzlichsten und lustigsten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe, sind Paddington 1 und 2, die ich mir auch während meiner Krankheit reingezogen habe. Hast du je Paddington 1 und 2 gesehen?
Nee.
Die sind zuckersüß. Und ich meine jetzt nicht kinderzuckersüß. Die sind lustig, die sind abenteuerartig, die sind schnell. Die sind fantastisch. Paddington ist ein Bär mit einem roten Hut und so einem Mantel. Ist eine Kinderbuchfigur aus den 50er, 60er Jahren. Ich war lustigerweise in der Paddington-Klasse in der Schule. Das heißt, es war das Maskottchen meiner Klasse in der Grundschule. Ich habe aber nie so viel Bezug zu Paddington gehabt. Und da habe ich das einfach mal eingeschaltet, weil ich irgendjemanden darüber geredet hören habe, was für tolle Filme das sind. Jeder von euch, der Disney Plus hat, geht gleich in seinen Fernseher und zieht sich Paddington 1 und 2 ran. Der zweite ist noch bedeutend besser als der erste. Paddington, für mich Meisterwerke.
So, und jetzt empfehle ich euch auch zwei Sachen noch. The Wild Robot. Gibt's gerade im Kino. Sensationell. Ich habe den mit meinen Kindern angeguckt. Wir haben uns kaputt gelacht. Sehr lustig und rührend. Also, es hat mich wirklich in meinem Herzen getroffen. Und wenn ihr eine geile Serie angucken wollt, The Brother's Son auf Netflix. Super lustig. Auch empfehlenswert. Wir lieben euch. Ich werde jetzt abgeholt um 11.15 Uhr. Macht's gut. Bye bye. Und einen schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.